Wow, Pam, du bleibst länger. Schön, herzlich willkommen. Ach, immer wieder. Ja, ich freue mich, wieder da zu sein. Wir hatten ja eine Bibelfreizeit mit Daniel Muhl, Rainer Wörth auf der in der Schweiz, auf der Grimmi-Alb. Und dort habe ich den Propheten Micha durchgenommen. Und Micha heißt ja übersetzt, wer ist wie Jahwe? Und das ist auch eigentlich dieser Tenor des Buches Micha, diese in allen Variationen immer wiederkehrende Frage, wo ist so ein Gott wie du? Und das ist eigentlich auch die Überleitung zu dem Thema, was mir heute wichtig ist. Wer ist so ein Gott? Wo ist so ein Gott wie du? Was für ein Bild haben wir von Gott? Das Bild, das wir von Gott haben, ist ganz wichtig für unseren Glauben, für unsere Beziehung, die wir mit Gott haben und wie wir unseren Glauben leben. Es gibt viele falsche, viele enge, viele verzerrte Bilder von Gott. Weil der Teufel immer Gott in unserem Leben mies machen will, klein machen will, grau machen will. Immer das Bild Gottes so verzerren will, dass am Ende eben dieser Gott eher etwas ist, wovor wir uns fürchten oder mit dem wir nicht zu tun haben wollen oder auf der anderen Seite, der dann nur noch harmlos oder unbedeutend ist. Also unser Gottesbild ist ganz entscheidend für unseren Glauben. Und wie können wir dann erfahren, wie Gott ist? Ja, wir gucken in die Schöpfung. Und da stellen wir schon mal fest, dass Gott alles andere als kleinkariert ist. Denn was haben wir in der Schöpfung an Farben, an Formen, an verschiedenen Arten in der Tierwelt, in der Schöpfung, in der Pflanzenwelt, Gerüche, Farben, Düfte, alles in einer so unglaublichen Vielfalt. Da können wir sehen, nein, Gott ist nicht grau, Gott ist nicht kleinkariert. Gott muss unglaublich kreativ, buntfarbig sein in seiner ganzen Persönlichkeit, denn alles, was ist, ist ja aus ihm heraus geworden, spiegelt also wieder auch, wie Gott ist. Aber die Schöpfung zeigt uns die Gottheit Gottes, die Schöpferkreativität Gottes, so wie es in Römer 1 steht. Aber das Wesen Gottes können wir aus der Schöpfung nicht wirklich entnehmen, schon gar nicht nach dem Sündenfall, denn da sehen wir in der Schöpfung ja noch eine ganz andere Linie. Die Linie von Tod, von Vergänglichkeit, von Feindschaft, von Fressen und Gefressen werden. Also da ist ja nicht mehr diese Ursprungsform, diese Unversehrtheit ist ja nicht mehr da. Von daher erkennen wir in der Schöpfung noch Gottes Fußspuren, aber sein Wesen können wir in der Schöpfung nicht sehen. Aber sein Wesen offenbart uns Gott vor allem in seinem Sohn. Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also, Jesus offenbart uns den Vater. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater, sehen wir, wie der Vater ist. Und wodurch wissen wir von Jesus? Na, durch die Bibel. Und das ist eben das ganz Entscheidende. Wir können nicht Jesus und die Bibel gegeneinander ausspielen, sondern die Bibel ist es, die uns Jesus bezeugt. Ohne die Bibel wüssten wir nichts von Jesus. Und deshalb ist es das Dritte und Wichtige, wo Gott sich uns offenbart, die Bibel, sein Wort. Im Alten Testament weist alles hin auf Jesus, im Neuen Testament kommt alles von Jesus her und führt dann wieder auch auf Jesus, den Wiederkommenden, hin. Also die Bibel, ganz, ganz wichtig, um zu wissen, wie Gott ist, damit diese falschen Gottesbilder aus uns rauskommen, wir die korrigieren lassen können, durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes. Und auf dieser Linie liegt auch mein Thema heute, denn das Wesen Gottes wird in der Bibel an so unterschiedlichen Stellen deutlich offenbart. Natürlich in Jesus, wie Jesus ist, in den Namen Gottes, in den Geschichten, wie Gott handelt. Aber im Neuen Testament, da habe ich eine Spur entdeckt, die mir Gott auch ganz groß gemacht hat. Das Neue Testament kennt eine Vielzahl kostbarer Titel Gottes, wo jeder für sich eine wunderbare Seite im Wesen und im Wirken Gottes offenbart. Das sind 8 Titel,
die ich da im Neuen Testament gefunden habe. Das eine ist der Titel Der Gott der Herrlichkeit. Apostelgeschichte 7, Vers 2. Dann Der Gott des Friedens. Römer 15, 33 und etliche andere. Dann dieses Zentrale, darüber habe ich ja auch schon vor einer Zeit gesprochen. Der Gott der Liebe. 2. Korinther 13, 11. Dieses wunderbar Tröstliche, worüber du auch gesprochen hast. Der Gott, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. 2. Korinther 1, 3. Dann der Gott des Maßes. 2. Korinther 10, 13. Dann auch, darüber habe ich vor einer Zeit gesprochen, der Gott der Hoffnung. Römer 15, 13. Also wir merken schon, was das von Gott uns zeigt. Das alles macht ja etwas von seinem Wesen, seinem Wirken deutlich. Er ist der Gott der Herrlichkeit, der Gott des Friedens, der Gott der Liebe, der Gott allen Trostes, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, der Gott des Maßes und der Gott der Hoffnung. Ja, und ein Titel, nämlich den 8., habe ich bislang noch nicht genannt. Und der lautet? Der Gott aller Gnade. Danke. Der Gott aller Gnade. Und wo finden wir diesen Titel? Welcher Apostel hat uns diesen Titel Gottes vermittelt? Paulus. Denken die meisten. Darum stelle ich nämlich die Frage. Jeder denkt sofort, das ist Paulus, der Apostel, der die Gnade Gottes so groß gemacht hat. Nein, es ist Petrus. Und die Vorteile, die man manchmal gegen Petrus hat, so im Sinne von Paulus, der hat die Gnade eben voll begriffen und der Petrus, der ist noch so als halb in der Beschneidung und im Gesetz und so. Das stimmt einfach nicht. Der Petrus hat die Gnade Gottes ganz genauso offenbart bekommen und verkündet, wie auch Paulus das tut. Wir lesen mal bei ihm in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 10, dieses Wort, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, ja, das gehört dazu, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Also Petrus, ja, das war didaktisch wertvoll gesetzt gerade. Der Petrus, der nennt Gott den Gott aller Gnade. Und Petrus ist es auch, der auf dem großen Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, wo dieser Konflikt auftrat. Mit einmal kommen die aus den Nationen, die gar nicht zu Israel gehören, zum Glauben. Und da stehen jetzt die Judenchristen, die messianischen Juden vor der Frage, ja, wie kann das sein, dass mit einmal die zum Glauben kommen und was müssen die eigentlich machen, um errettet zu werden? Müssen die beschnitten werden? Müssen die rein ins Volk Israel erst aufgenommen werden? Und da gibt es dann dieses große Konzil, Apostelgeschichte 15, wo man dann klärt, wie das eigentlich ist mit uns, mit den Kreuzbergern, mit den Germanen, wie wir dann eigentlich das Heil kriegen, ob wir das über Beschneidung, über die Juden machen müssen. Und da ist es eben Petrus, der auf diesem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, Vers 11 sagt, vielmehr glauben wir durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene, die Gläubigen aus den Nationen. Ja, und er sagt dann noch, Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre, die Nation, Herzen reinigt. Also, von daher, dass uns das ganz bewusst sein, beim Thema Gnade ist Petrus ganz, ganz klar und weiß eben, dass auch die Judenchristen durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet werden, wie wir auch. Und von daher, wie Paulus dann in 1. Korinther 12 auch schreibt, heute, in der heutigen Zeit, im Leib Christi, alle durch einen Geist zu einem Leib, es seien Juden oder Griechen. Und deshalb verdanken wir hier also Petrus in seinem Brief, dem Heiligen Geist, der durch ihn und in ihm genauso wirkt, diesen wunderbaren Titel, Gott ist der Gott aller Gnade. Und das ist so ein erster Nagel, den ich in die Wand schlagen möchte. Das nehmt von heute mit. Ich weiß nicht, was bleibt von heute, aber nehmt das mit. Unser Gott ist ein Gott aller Gnade. Das nehmt mit, darüber denkt zu Hause nach. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für die Welt? Was sagt das aus, dass Gott der Gott aller Gnade ist? Denkt darüber nach. Betet darüber. Dann betet ihn an, lobpreist darüber. Betet ihn an als den Gott aller Gnade. Das mache ich so oft in letzter Zeit in Situationen, wo ich seine Gnade so brauche oder wo mir seine Gnade wieder so groß wird. Da bete ich ihn an. Vater, du Gott aller Gnade. Also das nehmt mit, was immer euch der Teufel erzählt, was immer Erfahrungen sagen. Gott ist der Gott aller Gnade. Dieser Titel, Gott aller Gnade, Plural, macht deutlich, dass wir eben für alles in unserem Leben die Gnade Gottes brauchen. Und dass Gott uns für alles in unserem Leben auch seine Gnade schenken will. Darum sagt Petrus hier nicht nur der Gott der Gnade, sondern der Gott aller Gnade. Aller Gnade für alle, für jeden und für jede Situation ist dieser Gott der Gnade mit seiner Gnade da. Und so schreibt der Apostel Paulus es dann in 2. Korinther 9, Vers 8 auch so wunderbar. Gott aber ist mächtig. Oh, mächtig. Jetzt im Sinne von Gewalt, Herrschaft, Macht. Nein. Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und dadurch überströmend seid zu jedem guten Werk. Also auch Paulus betont hier, es gibt nicht nur so eine Art von Gnade, sondern Gott ist mächtig, jede Gnade gegen uns überströmen zu lassen. Es gibt also verschiedene Arten von Gnade. Das heißt, verschiedene Ziele, zu denen Gott seine Gnade schenkt. Es gibt vorlaufende Gnade. Die ist in unserem Leben schon am Wirken, da denken wir an Gott noch gar nicht. Ja, da ist ein junger Mann, der hätte abgetrieben werden sollen. Aber der wird nicht abgetrieben, das verhindert Gott, da greift Gott ein, verhindert das, hat einen Plan mit ihm. Da konnte gar nicht an Gott denken, da ist schon die Gnade Gottes da. Vorlaufende Gnade. Einer wird geboren in einem christlichen Elternhaus, wo er einfach viele Dinge von Gott schon lernen und erfahren darf, als er noch gar nicht an Gott gedacht hat. Da hat Gott ihm schon diese Gnade geschenkt. Also es gibt vorlaufende Gnade in unserem Leben, wo wir selbst noch gar nicht an Jesus denken. Und dann gibt es eben auch rettende Gnade. Diese Gnade, die jetzt reingreift in unser Leben und die auf den Punkt genau uns herausreißt aus dem Machtbereich der Sünde und der Finsternis, dem Machtbereich Satans und des Todes und uns hineinversetzt jetzt in den Machtbereich unseres geliebten Herrn. Rettende Gnade. Es gibt rechtfertigende Gnade, die uns gerecht macht über all unserer Sünde und Schuld. Und dann gibt es heiligende Gnade. Wo Gott jetzt sagt, ja, du bist gerecht, aber das ist nicht das Einzige, was ich mit dir will. Ich möchte, dass die Sünde in deinem Leben jetzt auch überwunden wird. Dass du Kraft hast in deinem Leben, dass dein Leben rein werden kann, heil werden kann. Das ist dann die heiligende Gnade. Ja, wir brauchen die Gnade nicht nur zur Rechtfertigung unseres Lebens. Wir brauchen sie auch, um geheiligt, um heil zu werden in Jesus. Ja, und dann könnte man diese Paletten noch fortsetzen. Es gibt Gnade zum Leben und es gibt Gnade zum Sterben. Ja, da braucht man auch Gnade. Es gibt Gnade zum Reden und Gnade zum Schweigen. Es gibt heilende Gnade und durchtragende Gnade. Es gibt Gnade zur Änderung der Situation und Gnade zum Ausharren in der Situation. Ganz unterschiedlich, wie Gott seine Gnade schenkt, zu welchem Ziel er sie schenkt. Also, Gott will jede Art von Gnade für jede Situation unseres Lebens gegen uns überströmen lassen. Gott ist der Gott aller Gnade. Aber welche Art von Gnade er uns in der aktuellen Situation schenken will, das müssen wir ihm überlassen. Wir lesen in Epheser 1, in Vers 7, von dem Reichtum seiner Gnade. Und dann setzt Paulus fort in Vers 8. Dieser Reichtum seiner Gnade, Epheser 1, jetzt Vers 8, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Also Gott schenkt uns den Reichtum seiner Gnade in aller Weisheit und Einsicht. Nicht planlos, nicht an der falschen Stelle, nicht zur falschen Zeit, damit sie uns eben an der rechten Stelle und zur rechten Zeit wirklich auch zum Segen und nicht zum Fluch wird. Auch die Wahl von Art und Zeit seiner Gnade sind Teil seiner Gnade und haben ihren Grund in seiner Weisheit. Ich weiß noch, als Simon während seines Theologiestudiums um einen Punkt durch die Griechischprüfung durchgefallen ist und deshalb sein Studium um ein Jahr verlängern musste. Da habe ich mit dem Herrn gehadert. Herr, schon spätest dran in allem, jetzt noch ein Jahr um einen kleinen miesen Punkt. Hättest du ihm den ja auch noch schenken können. Dadurch hat sich sein Studium um ein Jahr verlängert. Und was war der Effekt? Er war genau in dem Monat mit seinem Studium fertig, in dem uns Thomas mitgeteilt hat, zu der Zeit will er in Rente gehen. Und mit einmal öffneten sich hier ganz neue Türen, sodass er jetzt unser Jugendpastor geworden ist. Das hat viel früher angefangen. Das hat angefangen mit einem Punkt in der Griechischprüfung, den er nicht gemacht hat. Und wir Menschen denken dann immer, ah, wo ist Herr, wo ist deine Gnade? Und es ist Gnade. Genau das ist Gnade. Aber in aller Weisheit und Einsicht, schon mit dem ganzen Plan. Und nicht nur Gnade für den kurzfristigen Moment, so wie wir Gnade eben verstehen, jetzt wird das Problem gleich gelöst. Nein, Gott hat viel, viel größere Horizonte. Und von daher schenkt er uns Gnade, sogar in Situationen und durch Dinge, die wir gar nicht als Gnade wahrnehmen. Es ist wichtig, wann, zu welchem Zweck bestimmte Gnade erwiesen wird. Ich denke immer an das Thema der Co-Abhängigkeit. Da haben Eltern ein drogenabhängiges, alkoholabhängiges, spielabhängiges Kind. Und das hat ja Konsequenzen, zum Beispiel finanziell. Und jetzt kommen diese Eltern in all ihrer Liebe und Fürsorge und versuchen, die ganzen Konsequenzen und Folgen dieser Sucht abzufedern. Da werden die Schulden bezahlt und da werden all die Dinge, die als Konsequenzen daraus negativ entstehen, die werden immer abgefedert. Und die Eltern denken, was aus Liebe, Gnade, 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 helfen, bezahlen, immer wieder unterstützen und dass er nicht hart aufschlägt auf dem Boden. Und dabei wissen wir, wie wichtig das ist, dass jemand in so einer Suchterkrankung hart aufschlägt, weil er vorher in seinem Leben nichts ändern will, weil er da nämlich gar keinen Grund hat, weil er so abgefedert ist in allem. Ja, da denken wir tun was Gutes und in Wirklichkeit hilft es dem anderen gar nicht, sondern verlängert das Elend nur. Also wir merken, diese Kategorien dessen, was wir als Gnade empfinden, die können so unterschiedlich sein. Es kommt nicht nur darauf an, dass Gnade erwiesen wird, sondern eben auch, wann und wie, ist ganz entscheidend. Gott ist so sehr wesensmäßig mit seiner Gnade verbunden, dass diese Gnade geradezu zu einem Synonym für Gott selbst werden kann. Wir lesen das in Psalm 144, Vers 2. Da lautet diese Anrede, das Gebet hier des Psalmisten an Gott. Meine Gnade, meine Burg, meine Zuflucht, meiner Retter, mein Schild, der, bei dem ich mich berge. Ja, da wird Gott richtig angeredet. Du, Gott, du bist meine Gnade verkörpert. Ist hier dieses wundervolle hebräische Wort, was immer wieder für Gnade hier im Grundtext steht, Chesed. Ja, ein ganz, ganz tolles Wort, was oft kommt. Gnade, Treue. Du, Gott, bist meine Gnade. Du bist der, bei dem ich mich berge. Und da habe ich gerade auf einer Bibelfreizeit erlebt, da steige ich in den Fahrstuhl und da ist gerade ein Vater mit seiner kleinen Tochter. Und als ich den Fahrstuhl betrete, da macht diese kleine Tochter, dieses Mädel, einen Schritt zurück zum Vater, umfasst dessen Beine, klammert sich ganz fest an den Vater und dann guckt sie mich an. Das ist doch klasse, aber abgesehen davon, dass ich offensichtlich doch eine furchteinflößende Persönlichkeit bin. Ich finde, das ist so ein tolles Bild. Ich berge mich bei Gott und dann kann ich der Situation auch offen, mit offenem Visier entgegensehen, weil ich weiß, hier bin ich festgemacht bei dem Gott, der meine Gnade ist. Und so dürfen wir beten, Herr, du bist meine Gnade. Nach diesem ersten Punkt über den Gott aller Gnade möchte ich jetzt zu einem zweiten Punkt kommen, nämlich der Grundwesensoffenbarung Gottes am Sinai. Davon lesen wir in 2. Mose 34. Das ist die Geschichte nach der Sache mit dem goldenen Kalb. Da kommt es jetzt zu einer Zwiesprache zwischen Gott und Mose. Und im Rahmen dieses Gespräches zwischen Gott und Mose, da nimmt sich dann der Mose die Freiheit und sagt in 2. Mose 33, Vers 18, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und dann antwortet Gott in Vers 19, ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Aber sehen kannst du mich nicht. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Da finde ich so spannend, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wir denken jetzt, wie das geht, um die Herrlichkeit der Machtentfaltung. Und Gott antwortet darauf aber nicht mit Machtentfaltung, sondern Gott antwortet darauf mit einem Hinweis auf sein Wesen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, ich werde alle meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Es geht also hier um die Wesensherrlichkeit Gottes. Das ist das Herrlichste an Gott. Nicht, dass er allmächtig ist, nicht, dass er allwissend ist, nicht, dass er alles innerhalb einer Sekunde erschaffen und wieder einstampfen kann. Das Wunderbare, das Einzigartige, das Herrliche an Gott ist sein Wesen. Darum, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich werde alle meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Und dann kommt es zu dieser Situation, dass der Mose hier so in eine Höhle gestellt wird. Und dann zieht Gott vorbei und hält seine Hand schützend über dieser Grotte, damit der Mose nicht verzehrt wird von dieser Herrlichkeit Gottes. Dann zieht Gott vorbei, nimmt die Hand weg und dann kann Mose Gott von hinten sehen. Von hinten. Da dachte ich auch, Mann, das ist ja auch spannend. Das ist in unserem Leben oft auch so. Wie sehen wir die Fußspuren Gottes in unserem Leben oft nur von hinten? Von hinten, im Nachhinein. Ja? Wir denken, oh, das geht gar nicht. Und dann mit einmal von hinten sehen wir, Mann, das war ja die Fußspur Gottes in meinem Leben. Also hier in dieser Zeit sehen wir Gott meistens in unserem Leben von hinten mit seinen Führungen. Und dann lesen wir hier weiter in 2. Mose 34, ab Vers 6. Und Jahwe ging vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Das ist das Erste. Also zweimal der Gottesname Jahwe, einmal der Gottestitel El, Gott, und dann das erste Begriffspaar seiner Offenbarung, barmherzig und gnädig. Dann das nächste Element hier in seiner Offenbarung, langsam zum Zorn. Und das dritte Begriffspaar hier, und reich an Gnade und Treue. Und da wird das noch konkretisiert, auf dem Vers drauf, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Das ist nicht der liebe Gott, der sagt, im Endeffekt ist alles wurscht. Keineswegs ungestraft lässt, sondern, jetzt kommt eine ganz merkwürdige Formulierung, das werde ich dann im Folgenden gleich noch erklären, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Was das bedeutet, dazu kommen wir gleich noch. Also, hier haben wir die Grundwesensoffenbarung Gottes am Sinai. Und dabei fällt auf, dass eben am Anfang das Begriffspaar barmherzig und gnädig und am Ende das Begriffspaar reich an Gnade und Treue steht. Und dazwischen, sozusagen eingebettet in die Gnade Gottes, die Aussage, langsam zum Zorn. Dadurch wird deutlich, dass der Zorn Gottes, und dieser Begriff Zorn Gottes, der ist ja immer gleichbedeutend mit dem Gericht Gottes. Ja? Der Zorn Gottes bedeutet Gottes Gericht über die Sünde. Gottes Zorn, Gottes Gericht, Gott richtet die Sünde. Dass hier eben der Zorn Gottes, das Gericht Gottes, sozusagen von vorn und hinten begrenzt ist von der Gnade. Und darauf bezieht sich dann auch Psalm 103. Wir haben ganz oft im Alten Testament jetzt die Situation, dass man, der Schreiber jeweils sich bezieht auf diese Grundoffenbarung Gottes vom Sinai. Und so auch Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist Jahwe, langsam zum Zorn und groß an Güte, Gnade, Chesed. Das heißt, hier wird auch im Psalm 103, in Vers 8, erstmal wieder an diese Grundwesensoffenbarung Gottes vom Sinai angeknüpft. Dann fährt aber der Heilige Geist fort, führt diese Grundoffenbarung Gottes vom Sinai weiter, konkretisiert sie, leitet aus dieser Grundoffenbarung jetzt weiteres ab. Vers 9. Was bedeutet diese barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, groß an Güte, was bedeutet das? Und da führt jetzt der Heilige Geist in Vers 9 weiter. Er, dieser Gott, wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Also, nach hinten findet sich die Begrenzung des Zornes des Gerichtes Gottes durch die Gnade in diesem, er wird nicht immer richten, nicht ewig zürnen. So auch im letzten Kapitel von Micha, was wir jetzt in der Woche hatten, ja, der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Das ist genau dieselbe Linie. Und nach vorne findet sich eine Begrenzung seines Zornes und Gerichtes in dem Ausdruck, Gott ist langsam zum Zorn. Also es gibt Tatsache eine Sache, in der Gott auf jeden Fall langsam ist. In seinem Zorn. Das heißt, Gott spart sein Gericht oft weit hinaus. Wir stehen da und denken, jetzt wird aber mal Zeit, dass hier ein Blitz einschlägt. Das kann doch nicht sein, dass Gott das alles so laufen lässt. Wird Zeit, Gott, dass du eingreifst und hier alles zerschmetterst, was hier gerade läuft. Gott ist langsam zum Zorn. Und deshalb spart er das Gericht oft weit hinaus. Er lässt Ninive 40 Tage Zeit zur Umkehr. Er haut nicht einfach rein, sondern er schickt nochmal den Jona hin. Noch eine letzte Warnung. Ja, und dann zum großen Ärger von Jonathan, von Jona, sie hören drauf. Ne? Hundert Jahre später erfüllt sich dieses Gericht dann doch, weil sie in ihre alte Sünde zurückfallen. Nebukadnezar gibt Gott auch eine Warnung und noch 12 Monate Zeit, Daniel 4. Dem Feigenbaum Israel gibt er erst 3 Jahre und dann noch 1 Jahr, Lukas 13. Immer erkennen wir langsam zum Zorn. Gott warnt, Gott spricht nochmal an. Er gibt nochmal eine Gelegenheit zur Buße, zur Umkehr. Und das fasst dann wieder Petrus für uns alle zusammen in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Mann, wird Zeit, warum machst du nichts? Sondern er ist langmütig. Euch gegenüber, schreibt Petrus, nicht nur der Welt, auch euch gegenüber. Da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das heißt, Gott schenkt eben noch Gnadenzeit. Das, was wir verstehen als, warum machst du nichts, ist von Gott aus Gnadenzeit, Zeit zur Buße, zur Umkehr, die er immer noch einräumt. Auch in unserem Leben. Ja, wir haben doch als Christen Buße getan und uns zu Jesus hingewendet. Ja, ja. Aber es gibt immer noch einzelne Bereiche in unserem Leben, immer noch Situationen in unserem Leben, die sind nicht geklärt. Die sind unsauber, die sind doch nicht im Licht Gottes. Und da gibt Gott auch uns noch Zeit und Gelegenheit, dass wir diese Dinge noch klären können. Dass wir nicht mit diesen Dingen dann vor Jesus treten müssen. Dass wir sie heute noch klären. Beziehungen, Streit, Bitterkeit. Das dürfen wir noch klären, bevor wir dann zu Jesus gehen. Dafür gibt er noch Zeit. Eins ist aber klar, Gott lässt Sünde nicht ungestraft. Wir haben es gerade gelesen im 2. Mose 34, er wartet manchmal bis zur dritten oder sogar bis zur vierten Generation, ob sich die Kinder von der Sünde der Väter lösen. Oder ob sie in dieser weiterleben. Und wenn sie in der Sünde der Väter weiterleben, dann trifft sie das Gericht, das schon ihre Väter verdient hätten, auch noch im dritten und vierten Glied. Gott hat lange gewartet, hat noch der dritten und vierten Generation die Chance gegeben, kehrt um, geht raus aus diesem Weg. Und dann, wenn sie es nicht tun, dann endet eben dieses langsam zum Zorn und dann sucht er diese Schuld auch noch heim bis zum dritten und vierten Glied. Aber was jetzt ganz wichtig ist, weil das oft missverstanden wird, Gott straft hier keine Unschuldigen für die Sünde, der Schuld der Väter, sondern nur solche, die über Generationen in der Sünde ihrer Väter verharren. Dann hat die Langmut Gottes ein Ende und Gott führt die Schuld der Väter auch noch bis in die dritte und vierte Generation ins Gericht. Dann ist bei Gott das Maß der Schuld voll. Wir wissen, dass Schuld bei Gott auch ein Maß hat. Gott sagt zu Abraham, ihr müsst erstmal in ein anderes Land, in Knechtschaft leben, 400 Jahre. Denn das Maß der Schuld der Völker, die in Kanaan leben, der Amoriter, ist noch nicht voll. Es gibt also ein Maß, wo Gott sagt, noch ist das Maß der Schuld nicht voll und jetzt ist das Maß der Schuld voll, jetzt kommt das Gericht Gottes. Es bleibt aber bestehen, bei aller langsam zum Zorn, dass Gott Sünde keineswegs ungestraft lässt. Und deshalb verbindet die Bibel die Gnade Gottes immer mit der Gerechtigkeit Gottes. So lesen wir es in Psalm 116, Vers 5. Gnädig ist der Herr und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Die Bibel verbindet also die Gnade Gottes mit der Gerechtigkeit Gottes. Aber auch hier wieder im Psalm 116 ist dabei diese Gerechtigkeit Gottes von vorn und von hinten eingebettet in die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Die Gnade Gottes steht also nie im Gegensatz zu seiner Gerechtigkeit. Aber wie bekommt Gott das beides zusammen? Wie bekommt er seine Gnade und seine Gerechtigkeit zusammen? Die Gnade, die den Sünder liebt, mit ihm in Gemeinschaft sein will, und die Gerechtigkeit, nach der ihr diesen Sünder einfach nur in die tiefsten Tiefen der Hölle verstoßen müsst. Wie kriegt er das zusammen? Die Antwort gibt uns zum Beispiel Psalm 85, Vers 11. Gnade, Chesed und Wahrheit sind sich begegnet. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Das ist eine sehr malerische Sprache. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Und wo ist das geschehen? Auf Golgatha. Na klar, auf Golgatha. Da begegnen sich auf der einen Seite die Gnade Gottes, aber auch die Wahrheit, die Gerechtigkeit und der Frieden. Indem Sünde eben gerichtet wird, aber Jesus das stellvertretend an sich vollziehen lässt und damit wir alle die Chance haben, das anzunehmen für unser Leben und dann dieser Zugang zu Gott für uns frei wird. Das Kreuz mit seinen zwei Beinen, das verbindet die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Ich muss sagen, das ist so genial, wie Gott das hinkriegt, dass er diese beiden Dinge, die wir selbst immer nicht zusammenkriegen, wie er die zusammenkriegt im Kreuz von Golgatha. Und von dieser Grundwesensoffenbarung Gottes wird dann auch im Alten Testament diese Linie des Heils schon weit über Israel hinausgezogen. Psalm 145, Vers 8. Da haben wir wieder den Bezug auf die Gottesoffenbarung vom Sinai. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Chesed. Und jetzt kommt wieder der Heilige Geist und zieht daraus eine weitere Linie, eine weitere Konkretisierung, eine weitere Folge. Was folgt aus dieser Grundwesensoffenbarung Gottes? Und auch hier wieder Vers 9, Psalm 145, Vers 9. Jahwe ist gut gegen alle, sein Erbarmen ist nicht nur über Israel, sondern über alle seine Werke. Und Vers 10, dann diese Perspektive prophetisch. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Und so erweitert der Heilige Geist die bestehende Gottesoffenbarung. Jetzt möchte ich mich beim dritten Punkt noch mal kurz mit euch der Frage stellen, was ist Gnade denn eigentlich? Gnade ist vom innersten Wesen her immer Geschenk, immer unverdient, immer unabhängig vom Wohlverhalten des Menschen. Gnade ist unverdiente Güte. Ich habe das bei mir als Strafrichter auch immer wieder mal erlebt. Da hat ein Mensch eine Straftat begangen. Dann wird die Beweisaufnahme durchgeführt. Dann erfolgt der Schuldspruch und die Strafe. Dann muss der ins Gefängnis. Und dann kommt irgendwann aufgrund verschiedenartiger Situationen eine Gelegenheit, dass jetzt der Bundespräsident oder bei uns hier im Land Berlin, dass der sagt, ich begnadige dich. Dann ist ihm Recht Genüge getan worden, er ist verurteilt worden. Und gleichzeitig besteht immer noch die Souveränität für den Bundespräsidenten in Deutschland zu sagen, jawohl, die Strafe ist gerecht, du hast das verdient für deine Schuld, aber, aus welchen Gründen auch immer, ich begnadige dich. Ja, und da sehen wir Gnade. Gnade ist eben immer das, was nicht mit der Schuld des Menschen zu tun hat, sondern Gnade ist das, was trotzdem unverdient uns geschenkt wird. Wir haben im Neuen Testament eine wunderbare Wortfamilie um die Gnade in der griechischen Grundsprache des Neuen Testamentes. Da ist das griechische Wort Charis, Gnade. Herzlich willkommen. Einfach noch Platz nehmen. Ja. Das griechische Wort für die Gnade ist Charis. Dann ist das griechische Wort für Freude Chara. Und für Dank Eucharistia. Wir merken also, das hängt alles miteinander zusammen. Das ist eine Familie. Gnade, Freude und Dank, die gehören zusammen. Die Gnade Gottes bewirkt Freude. Und die richtige Antwort auf dieses Geschenk der Gnade ist der Dank. Und lasst uns in diesem Dreiklang der Gnade leben. Gnade als unverdientes Geschenk empfangen. Gnade, die ich mir nicht verdienen kann. Ich hätte Strafe verdient, ich hätte Gericht verdient und Gott schenkt mir seine Gnade in Jesus. Gnade, die Freude darüber und daraus dann der Dank, Gott zu danken für seine Gnade. Damit komme ich zu meinem vorletzten Punkt, das Evangelium der Gnade Gottes. Der Apostel Paulus verabschiedet sich von den Ältesten in Ephesus kurz vor seiner Gefangennahme in Apostelgeschichte 20, 24 und er sagt, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Und das liebe ich nun auch, diesen Ausdruck. Ja, der Gott aller Gnade, das nehmt mit. Und dann nehmt mit, uns ist geschenkt in der Bibel, das Evangelium der Gnade Gottes. Da wird klar, was das Zentrum dieser frohen Botschaft ist. Die Gnade Gottes. Und diese Gnade schenkt Gott uns in Jesus, seinem Sohn. Gemeindefreizeit, Titusbrief, Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Die Gnade Gottes ist nicht verborgen geblieben, so hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Sondern die Gnade Gottes ist erschienen. Sie tritt heraus aus der Verborgenheit. Heilbringend allen Menschen. In Jesus. In Jesus erscheint die Gnade Gottes unter uns Menschen. Wir können sie sehen, wir können sie anfassen. Die Gnade Gottes ist eine Person. Jesus. Um Gnade überhaupt wertschätzen zu können, braucht es aber auch das Bewusstsein davon, dass ich vor Gott schuldig bin. wo der Mensch kein Schuldbewusstsein vor Gott mehr hat, da braucht doch kein gnädigen Gott. Darum Luther, der vom Katholizismus herkommt, der hat diese Gnade ergriffen wie ein Ertrinkender. Ja, das Rettungsseil, wie ein Verdurstender, das Wasser, weil er aufgewachsen ist in dieser ganzen Prägung des Katholizismus, Leistung und Strafe und Zorn Gottes und jetzt mit einmal Gnade Gottes. Paulus, vom Judentum herkommt, ganz genauso. Und wir? Wir wachsen in einer Zeit, in einer Gesellschaft auf, die sich von den Normen Gottes vollständig verabschiedet hat. Wo wir aber die Normen Gottes nicht mehr kennen, da wissen wir eben auch nicht, wie wenig wir dieser Norm Gottes entsprechen. Da empfinden wir uns gar nicht mehr als schuldig. Wir vergleichen uns mit all den anderen und da kommen wir vergleichsweise gut weg. Erst von der Bibel her, von den Geboten Gottes her, von der Norm Gottes her, erkennen wir, wie wir vor Gott wirklich dastehen. Und Paulus, der ruft das mal aus in Römer 7, als ihm das so richtig bewusst wird. Römer 7, 18. Ich weiß, dass in mir selbst, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ich kann, so wie ich bin, nicht vor Gott bestehen. Und dann schreit er und greift er nach der Gnade Gottes. Und darum müssen wir auch in der Gemeinde immer wieder die Gebote Gottes verkündigen, damit überhaupt klar wird, wie sehr wir diesen Gott der Gnade brauchen. Das ist ein Problem für manches Kind aus gläubigen Elternhäusern. Die haben von der Gnade gehört, bevor sie begriffen haben, was Sünde ist. Das ist wichtig. 10 Gebote lernen, ja. Und immer wieder die Gebote, die Normen Gottes vermitteln, damit klar wird, Gott ist kein harmloser Gott, Gott ist kein lieber Gott, sondern Gott ist heilig und gerecht. Und vor diesem Gott könnten wir niemals bestehen. Dann wird die Sehnsucht nach der Gnade überhaupt erst groß. Und dann werden diese theoretischen Bibelstellen mit einmal für uns existenziell wichtig. Epheser 2, 8. Aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und Römer 3, 22, Gottes Gerechtigkeit. Und da hat Luther immer schon gezuckt, denn Gottes Gerechtigkeit war für ihn immer eine Bedrohung. Gottes Gerechtigkeit war das, dem er eben nie genügen konnte. Darum war Gottes Gerechtigkeit als Begriff für ihn angstmachend, bedrohend. Dem kann ich nie genügen. Und jetzt mit einmal entdeckt Luther, wenn hier die Bibel von Gottes Gerechtigkeit redet, dann redet sie hier im Evangelium von der uns geschenkten Gerechtigkeit. Von der Gerechtigkeit Jesu, die uns geschenkt wird, damit wir vor Gott stehen können. Und darum eben hier Römer 3, Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Dann wird uns das groß, dann ist das nicht irgendwie so eine tote theoretische Stelle. Ja, gehört dazu, ist eben Lehre, christliche Lehre. Nein, dann merken wir, das ist das Wort, von dem wir leben, im Evangelium der Gnade. Und dann als letzter Punkt möchte ich noch über die Auswirkung der Gnade in unserem Leben sprechen. Wenn der Gott aller Gnade unser Herr und Gott geworden ist, wenn Jesus als Inbegriff der Gnade Gottes in uns lebt, dann muss das eben auch Auswirkungen in unserem Leben haben. Gott möchte uns zu Menschen der Gnade machen. Darum Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und erweist einander Gnade. Manche übersetzen vergebt einander, das ist im Kern ja auch richtig. Aber hier steht im Griechischen wörtlich charizomai, also Gnade erweisen. ertragt einander und erweist einander Gnade, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch Gnade erwiesen hat, wieder, ich hätte zu mal, so auch ihr. Also, so wie der Herr uns Gnade erwiesen hat, so sollen wir jetzt auch einander Gnade erweisen. Wenn einer Klage hat gegen den anderen, kommt das vor? Na aber, das kommt vor in der Ehe, das kommt vor in der Familie, das kommt sogar vor in der Gemeinde. Da hat einer Klage gegen den anderen. Manchmal unberechtigt, aber oft auch berechtigt. Mal bin ich der, gegen den meine Frau Klage hat. Manchmal bin ich aber auch der, der gegen meine Frau Klage hat. Wir wechseln da die Täter- und Opferrollen. Immer wieder beliebig hin und her. Ja? Darum leben wir wovon, dass wir einander Gnade erweisen. So wie Christus uns Gnade erwiesen hat. Das ist der Weg, damit beschädigte Beziehungen wieder heil werden können. Gnade erweisen. Nicht aufrechnen. Nicht festhalten. Gnade erweisen. Mann, mir ist so viel vergeben. Was halte ich dich an dem Ding fest? Da gibt es ja dieses wundervolle Gleichnis, Matthäus 18, wo dieser Mann mit einer großen Schuld Millionen umgerechnet vor den König tritt. Und der König sagt, bezahle deine Schuld. Und er sagt, ich kann nicht. Und weint und bittet um Gnade. Und dann wird ihm die gewährt. Ihm wird diese Millionenschuld erlassen. Und er geht gerade raus aus dem Palast und trifft auf dem Weg einen seiner Mitknechte, der schuldet ihm 5 €. Den greift er, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Und sagt Jesus, dass das dem König überhaupt nicht gefällt. Also, wir müssen uns klar machen, wie wir in den Dingen, wo andere an uns schuldig werden, wie das oft 5-Euro-Sachen sind, gegen die unermesslich riesige Schuld, die uns durch die Gnade Gottes erlassen ist. Und diese Gnade, die sollen wir jetzt weitergeben unsererseits an den anderen. Also lasst uns das für die neue Woche mitnehmen in unser Leben. Lasst uns Menschen sein, die einander Gnade erweisen, so wie uns Gnade erwiesen worden ist. Dann leben wir mit dem Gott aller Gnade, der uns seine Gnade in aller verschiedenster Form schenkt, der aber seine Gnade auch durch uns durchfließen lässt zu den anderen. Dann werden wir zu Menschen der Gnade, die Gottes Gnade so weitergeben. In diesem Sinne, eine gesegnete Woche mit dem Gott aller Gnade. Amen.